Ja, vielen Dank für diesen netten, warmen Empfang. Ich durfte ja schon einmal hier sein und heute wieder. Und zwar darf ich heute zu einem gewissen Thema sprechen. Ihr habt ja eine Reihe, die Passionsreihe, und heute ist der zerrissene Vorhang dran. Wenn man über den zerrissenen Vorhang spricht, dann schauen wir in die Bibel, ins Neue Testament und stellen fest, dass dieser Vorgang nur mit einem Vers dokumentiert wird. Wenn wir dann aber den gesamten Kontext in der Bibel anschauen, dann stellen wir fest, dass der Römer- und der Hebräerbrief doch sehr, sehr viel dazu sagen. Und das möchte ich heute mit uns tun. Ich hoffe, ihr seid bereit für eine kleine Facebook-Zeit. Mit Facebook meine ich, dass wir unser Gesicht, unser Face einem gewissen Book zuwenden, dass wir unser Gesicht jetzt der Bibel zuwenden. Es ist schwierig, zu diesem Thema einfach Beispiele und Geschichten zu erzählen. Das Thema erschließt sich aus meiner Sicht am besten, wenn wir uns mit den Kontextfaktoren beschäftigen. Wenn wir uns mit dem beschäftigen, wie damals die Zeit gewesen ist, dann wird das eine oder andere deutlich. Ich möchte nochmal unseren Mottovers lesen. Den finden wir in Lukas 23, Vers 45. Inzwischen war es Mittag geworden. Eine Finsternis brach über das ganze Land herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Die Sonne hatte aufgehört zu scheinen und dann riss der Vorhang im Tempel mitten in zwei. Ein kleiner, symbolischer Akt, der aber doch von enormer Bedeutung ist. Und damit wir verstehen, was dieser Akt wirklich bedeutet, möchte ich jetzt nochmal einen etwas längeren Text mit uns lesen, den wir in Hebräer 9 finden. Hebräer 9 von Vers 1 bis 9. Nun gehört ja bereits zum ersten Bund gottesdienstliche Vorschriften und es gab schon damals ein Heiligtum, allerdings ein irdisches, ein Zelt, das folgendermaßen aufgebaut und eingerichtet war. Also es gibt ein Heiligtum im Himmel, das ist das Original, und damit wir Menschen das verstehen können, was Gott, was im Himmel in der geistlichen Welt wirklich passiert, hat er uns ein Schattenbild gegeben. Das ist die Stiftshütte, damit es uns einfacher fällt, diese Dinge zu ergreifen. Es hat einen vorderen Raum, in dem der Leuchter, der Tisch und darauf ausgelegt die geweihten Brote waren. Der erste Raum des Zeltes, den man durch einen Vorhang betrat, wurde das Heilige genannt. Also wir stellen fest, es gibt zwei Vorhänge. Es gab die Stiftshütte, die einen großen Zaun hatte, und dann gab es in der Mitte ein Gebäude quasi mit zwei Räumen. Vorne war das Heiligtum und dahinter war das Allerheiligste. Und dahinter befand sich durch einen weiteren Vorhang abgetrennt ein zweiter Raum, das sogenannte Allerheiligste, zu dem der goldene Räucheraltar und die ganz mit Gold überzogene Bundeslade gehörte. In dieser waren der goldene Krug mit dem Manna, der Stab Aarons, der Blüten getrieben hatte, und die beiden Steintafeln, also die 10 Gebote mit den Gesetzesbestimmungen des Bundes. Und auf der Bundeslade standen als Hinweis auf die Gegenwart der Herrlichkeit Gottes 2 Cherube, die ihre Flügel über der Deckplatte der Lade, dem sogenannten Sühnedenkel, ausbreiteten. So sahen also, ohne dass wir jetzt auf weitere Einzelheiten einzugehen brauchen, Aufbau und Einrichtung des Heiligtums aus. Jeden Tag nun betraten die Priester den vorderen Raum des Zeltes, um dort ihre gottesdienstlichen Pflichten zu erfüllen. Den hinteren Raum jedoch durfte nur der Hohepriester betreten, und zwar nur ein einziges Mal im Jahr und nur mit dem Blut von Opfertieren. Dieses Blut brachte er als Opfer für seine eigenen Verfehlungen und für die des Volkes dar. Was lehrt uns der Heilige Geist durch das alles? Er macht deutlich, dass der Weg ins himmlische Heiligtum nicht offen ist, solange die Bestimmungen des irdischen Zeltes in Kraft sind. Dieses Zelt ist nämlich ein Sinnbild, dessen volle Bedeutung wir erst in der heutigen Zeit verstehen. Die Gaben und Opfer, die nach den Vorschriften des Gesetzes dargebracht werden, sind nicht imstande, den Opfernden wirklich von seiner Schuld zu befreien und sein Gewissen zur Ruhe zu bringen. Das war die Ausgangssituation der Israeliten damals. Ihre Schuld wurde nicht wirklich befreit und ihr Gewissen ist nicht wirklich zur Ruhe gekommen. Und dieses große Vorrecht haben wir heute, dass wir diese Dinge erleben dürfen. Wenn wir über die Vorhänge sprechen, wie gesagt, es gibt 2, zum Heiligen und zum Allerheiligsten. Aber geschichtlich gesehen gab es 3 Vorhänge insgesamt. Denn damals hat Gott dem Volk Israel bzw. Mose diesen Aufbau der Stiftshütte weitergegeben. Aber diese Stiftshütte ist nicht bis in die neuere Zeit stehen geblieben, sondern die hat sich irgendwann aufgelöst, beziehungsweise der König Salomo hat irgendwann einen Tempel gebaut, in dem dann auch dieses Heilige und das Allerheiligste war. Also es gab geschichtlich gesehen 3 Vorhänge in der Stiftshütte, dann in dem Tempel des Königs Salomos, das war ungefähr 960 vor Christus, der stand dann knapp 400 Jahre. Dann wurde er 587 vor Christus von den Babyloniern zerstört und einige Zeit später wurde er von den Juden, die aus dem Exil kamen, wieder aufgebaut. Und der dritte Vorhang, also der, von dem die Bibel berichtet, der hing tatsächlich dann im Tempel, den Herodes hatte errichten lassen. Herodes hatte diesen Tempel prachtvoll ausgebaut, noch ein bisschen erweitert. Die Maße sind etwas größer geworden. Und dieser Tempel stand auch nicht allzu lange, denn 70 nach Christus wurde dieser Tempel auch von den Römern zerstört. Die haben dann direkt ihre Stadt draufgebaut. Und heute ist es so, dass an diesem Tempelberg, dem Berg Moria, zwei Synagogen stehen. Und wenn man diesen Tempel aufbauen wollen würde, dann müsste man erstmal die zwei Moscheen, die müsste man erstmal an die Seite räumen. Ein Zeitzeuge von damals sagt, dass dieser Vorhang circa 18 Meter hoch war und in etwa eine Dicke von 10 Zentimetern hatte. Aber die genauesten Anweisungen finden wir, wie gesagt, zur Stiftshütte und damit möchte ich mich jetzt befassen. Das Heiligtum oder der Dienst im Heiligtum wurde von den Leviten durchgeführt. Und das Heiligtum war etwas wirklich Besonderes. Der ganze Alltag war davon geprägt. Und damit es alles korrekt abläuft, gab es nur einen Stamm, der Stamm der Leviten, die diesen Dienst durchführen durften. Und das Heiligtum wurde auch bewacht. Und so können wir uns vielleicht folgende Situation vorstellen. Da kommt jemand, hat schlechte Dinge getan und bringt seinen Esel mit. Und dann stehen da zwei Bewacher, zwei Leviten. Und dann sagt er, ja, ich bin heute gekommen, ich möchte opfern. Und dann sagt derjenige, nein, das geht nicht, weil ein Esel zählt nicht. Es muss ein Schaf sein, es muss eine Ziege sein, es muss ein Stier sein. Das ist ein Tier, was nicht in der Verordnung Gottes aufgeführt wird. Dann sagt er, ja, aber ich habe kein Geld und das ist jetzt mein einziges Tier und das habe ich mir auch geliehen und wie soll ich das jetzt machen? Und ja, ich bin auch ein bisschen verwandt mit denen da drinnen. Vielleicht kann ich das doch machen. Und dann muss der Levit sagen, Bruder, das geht nicht. Weil wenn du das machen würdest, dann müsstest du sterben. Weil das ist kein Spaß hier, die Stiftshütte. Gott hat bestimmte Vorschriften und die müssen ganz genau erfüllt werden. Und so lebten die Israeliten damals in dieser Vorstellung, mit diesem Gedanken, wir sind getrennt von Gott. Wir können nicht in Gottes heilige Gegenwart. Da ist etwas, was stört. Da ist ein großes Problem zwischen uns. Wir können nicht zu Gott, aber es gibt Wege, wenn bestimmte Handlungen nach bestimmten Mustern erfüllt werden, dann gibt es die Möglichkeit, Gott zu erleben, Gott zu begegnen. Und das macht auch dieser Vorhang so wunderbar deutlich, dass Gott ein Herz für die Menschen hat und die Menschen haben ein Verlangen nach Gott und da ist ein Vorhang. Aber da komme ich gleich nochmal im Einzelnen zu. Nun das Allerheiligste, hier stand die Bundeslade, 10 Gebote waren da drin, der Stab Aarons und der Krug mit dem Manna. Und ansonsten war dieser Raum leer. Die Wände waren mit Gold verkleidet, es gab eine gewisse Anordnung, wie das gemacht werden sollte. Und das war tatsächlich der Wohnort Gottes. Und einmal im Jahr ist ja nicht wirklich viel, durfte der Hohepriester, also der Beste von den Besten, der Heilige von den Heiligsten, der durfte dann in dieses Allerheiligste gehen und hat dann Blut versprengt auf den Sühnedeckel und hat dann somit, nachdem er sich selbst gereinigt hatte, Vergebung für die Sünden des Volkes bewirkt. Und die Überlieferungen sagen, dass nur in dieser Phase die hohen Priester auch den Gottesnamen aussprechen durften. Also Jahwe, das durfte nur in diesem Moment gesagt werden und einige strenggläubige Juden richten sich bis heute danach. Aber es war auch ein Ort der Gegenwart Gottes, aber es war auch ein Ort der Angst. Warum war es ein Ort der Angst? Weil die Frage war immer, ist der hohe Priester heilig genug und ist der hohe Priester rein genug? Reicht es aus, würde Gott oder wird Gott für dieses Jahr die Sünden des ganzen Volkes wegnehmen? Würde es ausreichen? Und immer wenn er wieder rauskam, wir haben es geschafft, aber Gott sei Dank, er hat unsere Sünden, er hat die Sühne in Anspruch genommen. Also es war ständig, es hatte auch viel mit Angst zu tun. Nun, Gott hatte Vorgaben gemacht für den Vorhang selbst und da möchten wir jetzt auch nochmal drauf schauen. 2. Mose 26, Vers 31, da steht, du sollst auch einen Vorhang anfertigen aus blauem und rotem Purpur und Karmesin und aus gezwirntem Leinen und sollst Cherubim in kunstvoller Arbeit hineinwirken. Also ein Vorhang mit gewissen Vorstellungen, mit gewissen Farben, mit gewissen Formen. Wir schauen uns mal die Farben an, blauer Purpur, Blau ist die Farbe des Himmels, das heißt, dieser Vorhang hat etwas mit dem Himmel zu tun. Rot ist die Farbe der Könige. Wir kennen das aus vielen Filmen vielleicht. Also Rot ist etwas Majestätisches. Das ist der König der Könige, der Herr der Herren. Und dieses Karmesin, das wird oft in Verbindung mit Scharlachrot gebracht, ist ein Bild für das Opferlamm, also für das Leiden. Und dann gibt es noch diesen fein gezwirnten Leinen, oder auch weißer Byssus genannt, ist ein Sinnbild für fleckenlose Reinheit und Sündlosigkeit. Und wenn wir uns diese Farben anschauen, dann merken wir, dass diese Farben auf wen hinweisen? Auf Jesus. Jesus kam aus dem Himmel. Jesus ist der König der Könige, er ist das Opferlamm. Und er war als Mensch fleckenlos rein und sündlos. Also Jesus, also der, oder der Schatten, der Vorhang ist ein Schatten auf Jesus, ist ein Sinnbild für Jesus. Und indem der hohe Priester durch den Vorhang ging, kam er in die Gegenwart Gottes. Und ich glaube, wir haben schon diesen Gedanken verstanden, wenn wir zum Vater wollen, müssen wir durch Jesus hindurch. Es gab noch ein interessantes Detail, und zwar, dass auf diesem Vorhang, da können wir jetzt mal das Foto anschauen, dass aus diesem Vorhang Cherubim in kunstvoller Arbeit hineingewirkt werden sollten. Hier ist das eine Draufsicht. Vorne haben wir das Heiligtum und hinter dem zweiten Vorhang ist das Allerheiligste. Das sieht man auf dem Foto nicht so gut. Und der vordere Vorhang, der auf 5 Säulen festgemacht war, hatte keine Cherubim eingewebt. Da war einfach nur, es sollte kunstvoll sein. Aber der zweite Vorhang, da waren die Cherubime mit eingewebt. Was bedeutet, dass es eine besondere Bedeutung hat? Und wenn wir in der Bibel ein paar Seiten zurückblättern, merken wir, dass in 1. Mose, nachdem Adam und Eva aus dem Garten vertrieben wurden, auch 2 Cherubime mit einem flammenden Schwert den Baum des Lebens bewachen sollten. Was bedeutet das? Dass der Zugang zu Gottes Herrlichkeit, der Zugang in Gottes Gegenwart durch Cherubime bewacht wurde. Und was kann das bedeuten, dass dieser Vorhang zerrissen wird, dass dieser Vorhang, wo die Cherubime drauf sind, was kann es bedeuten, welche Funktion haben da die Cherubime noch? Also der Vorhang hatte einen gewissen Zweck. 2. Mose 26, Vers 33. Und der Vorhang soll für euch eine Scheidewand sein zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten. Eine Scheidewand, oder man könnte auch sagen, eine Mauer, eine Begrenzung. Gott hat ein Herz voller Güte, voller Gnade. Er möchte zu den Menschen kommen. Er möchte, dass es durchkommt. Sein Herz ist da und es gibt Menschen, die haben ein Verlangen nach Gott. Sie lieben Gott, sie möchten Gott gefallen, aber es geht irgendwie nicht. Da ist eine Begrenzung, da ist eine Scheidewand. Und immer wenn eine Scheidewand da ist, wenn eine Mauer da ist, dann hat das mit Leid zu tun. Wenn wir uns anschauen, in Deutschland die Berliner Mauer, da wurden Familien getrennt. Jahrzehntelang hat man sich nicht gesehen, weil diese Scheidewand da war. Oder in Mexiko, die Bilder sind, glaube ich, noch ganz frisch in Erinnerung, wo Eltern von ihren Kindern getrennt wurden durch diese Scheidewand. Das heißt, diese Scheidewand hat immer irgendwie auch mit Leid zu tun. Gott will zu den Menschen und die Menschen wollen auch, aber es ist nicht möglich. Und somit stellen wir fest, dass der Zweck dieses Vorhangs war, die Menschen von Gott zu separieren, weil sie nicht vor Gott treten konnten, sonst müsste der Tod folgen. Und es ist eine konstante Erinnerung an die Menschen, an ihr Gewissen, dass sie nicht qualifiziert genug sind, dass sie nicht gut genug sind, vor Gottes Gegenwart zu treten. Immer wenn man diesen Vorhang sieht, ich will zu Gott, aber du darfst nicht, du bist nicht gut genug. Und was bedeutet das, dass dieser Vorhang jetzt zerrissen wird? Oder vielleicht erstmal einen Schritt zurück. Gibt es Situationen im Alten Testament, wo wir diesen Vorgang des Zerreißens wiederfinden? Wir finden zum Beispiel bei Ruben und Jakob im Alten Testament, dass sie ihre Kleider zerreißen, als sie vom Tod Josefs hören. Oder Kaiphas, wo er Jesus verhört, ist ja auch voller Wut und zerreißt sein Kleid. Kann das dieses Zerreißen bedeuten, dass Gott so ärgerlich ist, dass die Menschen seinen Sohn getötet haben? Dass er vor lauter Ärger diesen Vorhang zerreißen lässt? Ich glaube nicht, dass das diese Bedeutung hat. Denn Jesus ist weder Opfer einer Gewalttat geworden, er ist nicht den Römern ausgeliefert gewesen und die waren jetzt so stark und haben ihn überwältigt und es war jetzt ein Attentat auf Jesus. Nein, ganz im Gegenteil. Jesus hatte alle Macht, er hätte zu jeder Zeit diesen Vorgang abbrechen können. Er hat sich ganz bewusst positioniert, er hat sich ganz bewusst in dieses Leiden hineingegeben. Es ist geplant und es ist ganz bewusst zugelassen worden. Nun, was bedeutet jetzt dieser zerrissene Vorhang für uns heute? Ein Aspekt, glaube ich, ist den meisten von uns bekannt. dass der Zugang zum Vater frei ist. Dazu möchte ich nochmal einen Vers lesen, Hebräer 4, Vers 16. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Nun, durch dieses Aufheben der Scheidewand dürfen wir zu dem Herzen des Vaters gelangen, dürfen wir Erbarmen erfahren, dürfen wir Gnade erfahren, dürfen wir Hilfe erfahren. Und diese Angst, dieses Schuldbewusstsein, diese Angst, bin ich genug, reicht es aus, die ist aufgehoben. Und dieser zerrissene Vorhang, und das gefällt mir eigentlich am besten dabei, ist ein Beleg dafür, dass sein Blutvergießen und Opfer ausreichend und genug für unsere Buße und Erlösung sind. Also dadurch, dass der Vater diesen Vorhang zerrissen hat, bestätigt er, das ist das richtige Opfer. Vorher haben wir gelesen, es hat nicht ausgereicht, um die Sünden wegzunehmen und das Gewissen wurde nicht wirklich gereinigt. Aber dadurch, dass er den Vorhang zerrissen hat, hat er bestätigt, ja, das ist jetzt das, worum es mir geht. Das ist jetzt das, was ausreicht. Und wenn es ausreicht, dann braucht es kein Hinzutun mehr. Dann ist es vollkommen und ausreichend. Dann braucht es nichts mehr. Wir dürfen deshalb mit Mut und mit Vertrauen in Gottes Gegenwart treten. Und ich stelle mir gerade vor, wie die Priester damals zu der Zeit sich gefühlt haben müssen, weil der Moment, in dem der Vorhang riss, war genau an dem Yom Kippur-Tag und genau um die dritte Stunde, wie wir vorhin gelesen haben. Das heißt, der hohe Priester war gerade dabei, sein Opfer zu bringen oder die Vergebung zu bewirken. Und in dem Moment reißt der Vorhang von oben bis unten auf. Und ich kann mir vorstellen, dass die alle blass geworden sind und die wussten ganz genau, da darf man nicht hinein. Aber für uns heute hat das eine ganz große Bedeutung. Das eine ist, dass der Vorhang frei ist, dass der Zugang zum Vater frei ist, aber es gibt noch einen weiteren Aspekt. Und zwar, dass der alte Bund mit diesem Akt beendet wurde. Also es ist eine symbolische Handlung dafür, dass der alte Bund für beendet erklärt wurde. Und es ist Gottes Idee. In diesem Moment, wo er der Vorhang von unten zerriss, hat dieses alte Opfersystem ausgedient. Gott war fertig mit dem Tempel, er war fertig mit den Anstrengungen der Menschen. Gott hat ihnen Gebote gegeben und das, was die Menschen mit diesen Geboten zum Beispiel, du sollst deinen Gott lieben, das, was sie gemacht haben, ist, dass sie Jesus gekreuzigt haben. Damit war er fertig. Der bisherige Hohepriester wurde abgelöst. Ein neuerer, besserer, endgültiger Hohepriester tritt sein Amt an. Und dieses Zeitalter der Opferrituale wurde mit diesem Zerreißen beendet. Weil da eine Schuld war. Diese Schuld, die wurde beglichen. Das kann man sich so vorstellen, dass man mühevoll jahrelang ein Haus abzahlt und am Ende, wenn alles abgezahlt ist, nimmt man diese Hypothek, nimmt man diesen Grundbucheintrag, zerreißt ihn, die ganzen Schulden sind alle unter den Ofen damit. Es hat keine Bedeutung mehr für uns. Und in dem Sinne, so verstehe ich das auch, hat der Vater dieses Opfersystem beendet, hat gesagt, ich habe jetzt jemanden, der hat wirklich bezahlt. Die alte Rechnung ist bezahlt, es ist überbezahlt. Der alte Opferbund ist für ungültig erklärt worden. Und tatsächlich hat Gott auch keinen Menschen mehr berufen, diesen Tempel aufzubauen. Also in der vergangenen Zeit gab es immer jemanden, Gott hat keine neuen Menschen berufen, dieses Tempelsystem wieder aufzubauen. Denn dieses Opfersystem, das Gesetz, war für eine gewisse Zeitepoche, für einen gewissen Zweck. Es war dafür da, den Menschen zu zeigen, dass sie fehlerhaft sind, dass sie nicht gut genug sind für Gott und dass es die Notwendigkeit gibt, dass Jesus kommt. Wenn die Menschen alles erreicht hätten mit ihren eigenen Anstrengungen, dann hätte Jesus nicht kommen müssen. Nun, da sind wir schon bei Jesus. Jesus ist unser Zugang zur Güte Gottes. Wir hatten vorhin schon festgestellt, dass dieser Vorhang ein Sinnbild ist für Jesus. Und so wie dieser Vorhang zerrissen wurde, so wurde Jesus zerrissen, sein Leib wurde zerrissen, sein Blut wurde versprengt, damit wir zum Herz des Vaters kommen. Dass wir seine Güte erleben, dass wir seine Barmherzigkeit erleben dürfen. Weil vorher gab es nicht die rechtliche Grundlage in der Form, seine Güte zu zeigen. Also in dieser allumfassenden oder dieser breiten Form. Damit ihr mir das glaubt, würde ich das gerne nochmal lesen. Hebräer 10, Vers 19 und 20. Da heißt es folgendermaßen, wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zum Heiligtum Gottes. Was ist das für ein Vorrecht im Vergleich zu den Leuten früher? Frei und ungehindert. Einfach frei, da ist nichts ungehindert. Nicht 5%, sondern ungehindert. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Durch den Vorhang hindurch. Und diese neue Genfer Übersetzung formuliert das ja sehr passend. Das heißt konkret, durch das Opfer seines Leibes hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Ein Weg, der zum Leben führt. Also beim Herzen des Vaters ist Leben. Und die Cherubime haben in dem Moment auch keine Bewacherfunktion mehr zum Allerheiligsten. Weil das, was Gott ursprünglich wollte im Garten Eden, sein ursprünglicher Schöpfungswille, das, was er über die Menschen denkt, das, was er sich für die Menschen vorgestellt hat, das Leben, ein Teil davon ist dadurch wiederhergestellt worden. Also die Herrlichkeit des Vaters und die Nähe des Vaters ist frei. Und wir wollen noch einmal genauer hinschauen, was es bedeutet, dass der alte Bund für uns für beendet erklärt wird. Da finde ich, gibt es einen guten Text, den wir in Römer 7 finden. Da wird das Bild der Ehe angesprochen. Wir sind mit dem Gesetz verheiratet und die Ehe passt nicht so gut zusammen. Ich lese ab Vers 4. Nein, ich nehme doch Vers 1. Sonst ist der Kontext nicht so da. Nun spreche ich ja zu Leuten, die etwas vom Gesetz verstehen. Dann ist euch doch sicher auch klar, Geschwister, dass das Gesetz für einen Menschen nur so lange Geltung hat, wie er lebt. Eine verheiratete Frau zum Beispiel ist durch das Gesetz an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Und wenn ihr Mann stirbt, ist die Bestimmung, durch die sie an ihn gebunden war, für sie hinfällig geworden. Folglich wird sie, wenn sie sich zu Lebzeiten ihres Mannes mit einem anderen Mann einlässt, als Ehebrecherin angesehen. Stirbt ihr Mann jedoch, dann ist sie nicht mehr durch das Gesetz gebunden. Es ist ihr freigestellt, einen anderen Mann zu heiraten. Sie wird deswegen nicht zur Ehebrecherin. Also im alten Bund sind wir mit dem Gesetz verheiratet gewesen. Und diese Ehe ist unauflöslich, weil es muss einer sterben. Das Gesetz kann nicht sterben, weil das Gesetz ist heilig, es ist gerecht, es ist gut. Und jetzt geht es weiter. Weil das ist nämlich ein Dilemma. Auch bei euch ist es so, Geschwister. Indem Christus für euch starb, wurde an seinem Leib das Urteil vollzogen, das sich aufgrund des Gesetzes gegen euch richtete. Damit aber seid ihr dem Gesetz gegenüber tot, sodass ihr jetzt einem anderen gehören könnt, dem, der von den Toten auferstanden ist. Und das bedeutet, jetzt kann unser Leben für Gott fruchtbar werden. Denn als unser Leben noch von unserer eigenen Natur bestimmt war, wirkten sich in allem, was wir taten, die sündigen Leidenschaften aus, die vom Gesetz geweckt wurden. Und die einzige Frucht, die das brachte, war der Tod. Jetzt aber, wo wir dem Gesetz gegenüber gestorben sind, das uns gefangen hielt, und da stehen wir ihm nicht länger. Wir stehen jetzt im Dienst einer neuen Ordnung, der des Geistes. Und unterstehen nicht mehr der alten Ordnung, die vom Buchstaben des Gesetzes bestimmt war. Also wir sind rechtlich an das Gesetz gebunden. Das ist Gottes Wille gewesen. Das Gesetz ist heilig, es ist unfehlbar, es ist gerecht, es ist gut. Es ist nichts Verkehrtes an dem Gesetz. Und das Gesetz ist auch nicht das Problem. Das Problem sind wir. In dieser Beziehung sind wir das Problem, weil wir fehlerhaft sind, weil wir sündig sind. Und das Gesetz unterscheidet nur zwischen Recht und Unrecht. Und es gibt auch keinen Spielraum. Und deshalb muss das Gesetz auch manchmal gnadenlos sein. Aber die Folge davon ist, dass es ständig Spannung gibt. Es gibt ständig Ehestreit. Wenn man sich das mal in einer Beziehung vorstellt, und das Gesetz hat auch einen sehr fordernden Charakter, wenn man sich mal eine Beziehung vorstellt, die aus Forderungen besteht, ich komme abends nach Hause und frage meine Frau, warum ist das Essen lauwarm? Ich habe doch gesagt, ich will das warm haben. Oder wenn ich sage, warum hast du jetzt meine Hemden wieder nicht gebügelt? Oder warum hast du so viel Geld ausgegeben? Und ich fordere ständig ein gutes Verhalten von ihr. Warum ist das Haus nicht so sauber, wie ich das eigentlich mag? Dann fühlt sich meine Frau sehr wohl in meiner Nähe. Sie sagt, oh, ein guter Ehemann. Das Problem ist nicht, dass es eine schlechte Regel ist, das Haus zu putzen. Das Problem ist, dass meine Frau nicht so gerne putzt. Ich darf das nur deshalb sagen, weil sie heute hier sitzt. Also, was macht das Gesetz so schwierig? Es fordert von uns, aber es beinhaltet wenig Kraft oder keine Kraft, die uns hilft, diese Forderung zu erfüllen. Denn wir müssen es aus eigener Anstrengung erfüllen. Und jetzt haben wir dieses Problem. Wir sind mit dem Gesetz verheiratet und das Gesetz kann man nicht auflösen. Aber Gott in seiner Genialität hat einen neuen Plan. Das Gesetz kann nicht sterben, also müssen wir sterben. Und das ist das Interessante. Der Vater hat eine geniale Lösung gefunden. Er hat uns sterben lassen. Durch Jesus Christus sind wir dem Gesetz gestorben. Wir sind mit Jesus gestorben, mit Jesus auferstanden. Und somit ist diese Gesetzesehe aufgelöst. So dass wir jetzt einem anderen Ehemann gehören. Jesus. Römer, da ist Begeisterung. Römer 7, Vers 4. Indem Christus für euch starb, wurde an seinem Leib das Urteil vollzogen, das sich aufgrund des Gesetzes gegen euch richtete. Also wir haben die Fehler, das Urteil war gegen uns. Aber Jesus ist für uns gestorben. Damit aber seid ihr dem Gesetz gegenüber tot, sodass ihr jetzt einem anderen gehören könnt, dem, der von den Toten auferstanden ist. Wir gehören jetzt jemandem, der uns liebt. Wir gehören jetzt Jesus, der auf einer ganz anderen Grundlage arbeitet. Wir sind von den Forderungen des Gesetzes erlöst, von dieser angstbesetzten Beziehung. Immer diese Frage, reicht es aus? Ist es genug? Habe ich mich genug geheiligt? Ist meine eigene Anstrengung ausreichend gewesen? In einer Beziehung mit Jesus auf einer ganz anderen Grundlage. Was ist, wenn meine Frau nach Hause kommt und ich helfe ihr, das Haus zu putzen? Oder ich liebe meine Frau und die ganzen anderen Dinge, die sie so tut, wir kochen gemeinsam. Oder was ist, wenn man eine Wanderung macht und es wird nicht nur erwartet, dass man in einer Zeit da sein muss, sondern man bekommt ein Paket mit, man bekommt eine komplette Ausrüstung mit, man bekommt einen Kompass mit, gutes Essen mit. Oder wenn ich an meine Kinder denke, wenn ich von meinen Kindern nur gutes Verhalten fordere, gute Schulnoten fordere, aber ihn sie nicht unterstütze beim Lernen, dann wird das schwierig. Also die Beziehung mit Jesus hat eine ganz andere Qualität. Es ist eine ganz, ganz neue Ebene. Und Römer 7, Vers 6 beschreibt es so, wir stehen jetzt im Dienst einer neuen Ordnung, der des Geistes. Also es ist eine neue Ordnung, eine Ordnung des Geistes, oder es ist ein neuer Bund. Was bedeutet das, diese Ordnung des Geistes? Ich verstehe das so, dass wir an verschiedenen Stellen lesen, dass wir den Geist der Kraft haben, den Geist der Liebe, der Besonnenheit, dass der Heilige Geist da ist, als Tröster, als Lehrer, als Helfer. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass die Taufe mit dem Heiligen Geist eine Ausrüstung mit Kraft ist, seine Zeugen zu sein. Und das ist doch eine ganz andere Grundlage, oder? Es wird nicht gefordert, sondern wir werden versorgt. Oder Römer 8, dass der Heilige Geist unserer Schwäche aufhilft. Und das ist dieser neue Bund. Das ist das, was der Vater immer in sich drinne hatte. Er wollte die Menschen unterstützen. Er wollte, dass seine Güte bei den Menschen ankommt. Er möchte unserer Schwäche aufhelfen. Denn in dem Gesetz ist nicht die Kraft. Das Gesetz sagt, du sollst nicht die Ehe brechen, aber darin ist keine Kraft, deine Frau zu lieben. Das Gesetz sagt, du sollst kein falsches Zeugnis reden, aber da ist keine Kraft, andere Menschen zu ermutigen. Da steht, du sollst nicht stehlen, aber da ist keine Möglichkeit oder ist keine Kraft darin, großzügig zu sein. Jesus, im Neuen Bund lesen wir, also im Alten Testament lesen wir, du sollst, das sind die Gesetze. Und im Neuen Bund steht, Jesus sagt, ich habe oder wir haben einen hohen Priester, ich habe den vollen Preis bezahlt, wir sind eine neue Schöpfung oder wir sind gerecht gemacht. Das spricht von dieser Versorgung. Wenn man unter dem alten Bund für je Zorn opfern musste, gibt es unter dem neuen Bund Kraft, mit seinem Nächsten liebevoll umzugehen. Und ich als Pastor habe mir auch überlegt, so wie ist das in deinem Leben? Und wenn ich jetzt eine Predigt vorbereite, dann gehe ich mit dieser Einstellung rein und sage, Vater, ich weiß, dass du Versorgung hast, dass du eine gute Idee für mich hast, dass du Erkenntnis für mich hast, dass du Offenbarung für mich hast. Ich danke dir, dass du für die Situation mit meinen Kindern, wenn es eine schwierige Situation gibt, dass du mir dort einen guten Gedanken geben wirst oder dass du mir hilfst, meine Emotionen zu kontrollieren. Ich fahre ganz oft zur Arbeit und dann sage ich, Vater, ich danke dir für die Begabung, die du mir gegeben hast. Ich danke dafür, dass du Versorgung für mich hast, für diesen heutigen Arbeitstag. Dass du die Hände, ich arbeite noch als Physiotherapeut, dass du die Arbeit meiner Hände segnest, dass deine Kraft durch meine Hände fließt, dass du mir hilfst, diese Arbeit gut zu verrichten und dass deine übernatürliche Kraft durch mich fließt. Nun, und wir dürfen uns heute dieser Versorgung bewusst sein. Und ich glaube, das bewirkt eine ganz andere Beziehung zu uns, wenn wir nicht diesen Eindruck haben, der Vater fordert von uns, wir müssen das und das bringen und das und das bringen. Das war der alte Bund. Aber im neuen Bund, im Geist, ist es, wir sind versorgt. Wir dürfen uns dieser Versorgung bewusst sein. Und wenn der Feind kommt und uns Dinge raubt, dann dürfen wir uns trotzdem sicher sein, dass Gott ein Gott der Wiederherstellung ist, dass er die Dinge nicht so lässt. Genau. Nun, Gott will unser Herz erreichen. Das ist das, was hier auf diesem Bild gut sichtbar wird. Es geht um eine andere Ebene, es geht nicht um Forderungen, um bloßes Erfüllen, um einfach Dinge abzuarbeiten, eine Beziehung mit Gott abzuarbeiten, einfach Gott zu befriedigen, sondern es geht um das Herz. Gott möchte unser Herz erreichen, er möchte ein positives Feedback haben. Zwischendurch malen unsere Kinder uns so Bilder oder schreiben ein paar bestimmte Dinge. Und das ist ein Zettel, den mein Sohn mir geschrieben hat, der auch heute Morgen hier sitzt oder heute jetzt hier sitzt. Da steht: Lieber Papa, ich liebe dich für immer und ewig. Aber das ist genau das, was der Vater in unserem Herzen bewirken möchte. Er möchte, dass wir seine Liebe erfahren, dass wir seine Liebe aufnehmen und dass wir voll sind davon, dass wir zu ihm kommen, nicht weil wir einfach Dinge machen müssen, weil wir ihn zufriedenstellen müssen, weil er ein fordernder Gott ist, sondern er möchte diese reine Liebe, die wir aus uns heraus ihm geben können, dass wir aus freien Stücken ihm unsere Zuwendung geben, ihm unsere Liebe zeigen. Und das geht nur deshalb, weil der Vorhang zerrissen ist, weil wir durch Jesus Barmherzigkeit erfahren haben, weil wir durch Jesus Güte erfahren haben, weil wir durch die Güte des Vaters berührt worden sind. Deshalb können wir auch diese Güte weitergeben. Wir dürfen uns zuerst bedingungslos lieben lassen, ohne Forderungen und ohne Rückzahlungen. Und aus seiner Güte heraus können wir dann auch Milde und Barmherzigkeit fließen lassen. Und es ist unheimlich wichtig, dass wir diese Dinge selbst erst erfahren. Ein praktisches Beispiel ist, meine Schwiegereltern sind sehr gastfreundlich. So in der Form kannte ich das zu Hause nicht. Und indem ich das selbst erlebt habe, und am Anfang ist es ein bisschen ungewohnt, selbst an den Kühlschrank zu gehen, sich die Dinge rauszunehmen oder sich einfach mal das Auto zu fragen, und die sind halt auch großzügig, und das war ohne Probleme, ohne Hintergedanken, haben die das immer gegeben. Und ich habe gemerkt, wie gut mir das tut, das einfach diese Dinge so zu erleben. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist gut, das will ich auch so haben. Und mir fällt es heute auch leichter, großzügig zu sein, gastfreundlich zu sein, weil ich das bei meinen Schwiegereltern so gesehen habe. Und ich glaube, das ist auch ein Bild dafür, dass Gott möchte, dass wir seine Güte erleben, dass wir in erster Linie sein Herz erleben, dass wir sein Herz erkennen, dass wir uns füllen lassen mit ihm. Dass wir wissen, die Schuld ist bezahlt, das Gewissen ist befreit, aber es gibt auch ein Erbe für uns. Es gibt Versorgung für uns. Und wir brauchen uns nicht mehr diese Frage stellen, bin ich heilig genug, habe ich genug Gunst für das nächste Jahr, wie die ganzen vielen Jahre zuvor die Israeliten sich fragen mussten. Wir sind da heute dafür heilig und gerecht durch Jesus. Und die Schuld ist diesmal wirklich bezahlt und wirklich beglichen. Und in mir bewirkt das Dankbarkeit, wenn ich darüber nachdenke, wenn ich weiß, für jede Situation in meinem Leben gibt es Versorgung. Und ich möchte auch diese Predigt mit einem Gebet abschließen, mit einem Dankgebet, dass wir einfach Gott dafür Danke sagen, dass er in seiner Barmherzigkeit, in seiner Liebe, in seinem großen Plan die Dinge so hart ablaufen lassen und dass er derjenige ist, der den Vorhang zerrissen hat. Steht ruhig auf mit mir. Jesus, ich danke dir dafür, dass du dir nicht so schade warst und dass du deinen Leib hast zerreißen lassen, dass du den Zugang zum Vater ermöglicht hast, dass wir das Herz des Vaters sehen dürfen, erkennen dürfen, wahrnehmen dürfen, spüren dürfen. Ich danke dir dafür, dass deine Liebe in uns hineinfließt. Und ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du diese Tatsache in uns Realität werden lässt oder dass du sie ausmalst, dass du sie ausbreitest, dass wir diese Dinge annehmen können, dass dort, wo ein hartes Herz ist, wo Verbitterung da ist, wo Enttäuschung da ist, dass du kommst mit deiner Liebe, dass du dieses Herz wieder gesund liebst. Ich danke dir dafür, dass wir in dieser Welt leben dürfen, dass du uns selbstständig gemacht hast und dass wir unser Leben leben dürfen, und ich danke dafür, dass du für jede Situation auch Versorgung hast, dass du für Entscheidungen Versorgung hast, wenn wichtige Entscheidungen getroffen werden, dass du dort eine gute Entscheidung, einen guten Impuls gibst für eine gute Entscheidung. Ich danke dafür, dass wir ein reines Gewissen haben dürfen, dass wir nicht mit der Schuld rumlaufen müssen, sondern dass du uns frei gemacht hast. Ich danke dafür, dass wir der Bund mit dir nicht an Bedingungen geknüpft ist, sondern dass du aus deinen freien Stücken diesen Bund mit uns eingegangen bist. Danke, Jesus.